Hallo und herzlich willkommen zu Kurz und Knapp Fragen zu biblischen Themen. Die Frage, die ich heute beantworten möchte, wird dieser Kategorie wirklich gerecht. Sie ist sehr kurz und sie ist sehr knapp. Sie lautet: Was ist das ewige Leben? Doch die Antwort darauf ist leider nicht so einfach und es ist wirklich eine große Herausforderung, sie in der Kürze zu beantworten. Am besten tue ich das, wenn ich das euch anhand einiger Bibelstelle versuche zu erklären. Warum ist es nicht so einfach? Weil der Begriff Leben und dann in dem Fall ewiges Leben, das wir hier im Deutschen haben, hat sowohl im Hebräischen auch wie im Griechischen eine weite, ja, große Bedeutungsbreite. Und wenn bei uns Leben steht, dann kann es sein, dass im Griechischen verschiedene Wörter dafür verwendet werden und genauso auch im Hebräischen. Und da ist es gut, wenn man dieses, ja, ich würde sagen, dieses Prinzip des Lebens und was dahinter steckt, genauer anschaut. Nochmal, dieses Thema ist wirklich tief und wirklich breit und ich werde versuchen, das so kurz und so knapp wie möglich das euch zu beantworten. Ich habe mir ein paar Bibelstellen ausgesucht, anhand denen ich euch das zeigen möchte, diese Unterschiede aufzeigen möchte. Und ich hoffe, anhand diesen Unterschieden und das Ausarbeiten dieser Unterschiede, wir besser verstehen, was das ewige Leben eigentlich bedeutet. Das erste ist, was ich euch zeigen möchte, ist der Unterschied zwischen dem Begriff Bios und dann dem Begriff Zoe oder Zoe, je nachdem, wie man es ausspricht. Also das eine beschreibt das materielle Leben, es beschreibt das biologische Leben, der Mensch als ein Bios und das Leben, das er hat, als ein Bios, also als ein biologisches Leben und damit meine ich irdisches Leben und damit zugleich auch dieses zeitliche Leben und auf diese Erde beschränktes Leben. Das ist das eine, das Erste, was wir begreifen müssen. Das Zweite, da geht es um ein Leben, das ein neues Leben, ein anderes Leben, das in dem Zusammenhang mit Zoe übersetzt wird und da auch mit in der Verbindung mit dem ewigen Leben. Und da geht es um das Leben, das eben nicht vergänglich ist, das eben nicht von dieser Welt ist und somit auch nicht zeitlich ist, sondern nicht irdisch, sondern geistlich und somit nicht zeitlich, sondern ewig ist. Diese zwei Konzepte muss man unterscheiden. Und um die zu verstehen, lasst mich ein paar Bibelstellen euch aufzeigen und anhand ein paar Bibelstellen euch das kurz erklären. Ich habe mir versucht, mir eine neue Methode jetzt anzueignen und ich möchte euch da ein bisschen am Bibeltext mit euch arbeiten. Ich werde ein bisschen zeichnen, auf etwas aufmerksam machen. Die erste Bibelstelle, die ich euch zeigen möchte, ist im ersten Buch Mose. Wir gehen ganz an den Anfang und gute und wichtige Verse, die wir hier haben. Und ich zeige sie euch mal. Also wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt auf, ansonsten schaut mit mir in die Bibel hinein. Ich zeige euch den Text. Es geht im 1. Mose Kapitel 2 um die Präzisierung, um den Zoom in die Schöpfung. Wie hat Gott eigentlich genau den Menschen geschaffen? Und da bekommen wir wichtige Informationen, wichtige Inhalte. Ich mache das ein bisschen größer, damit ihr das besser sehen könnt. Also es geht in Menschengarten. Das, worauf ich hinaus möchte oder worauf ich euch hinweisen möchte, ist der Vers 7 hier. Da geht es darum, dass Gott eben den Menschen geschaffen hat. Gott bildet den Menschen und das macht er wie? Er macht ihn aus dem Staub vom Erdboden. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Der Mensch ist letztendlich, der erste Mensch ist eine Materie, er ist Bios, er ist biologisch. Warum? Weil er von der Erde genommen und aus der Erde gemacht worden ist. Und in diese Materie haucht Gott sein in den Atem des Lebens, den Ruach, den Lebensatem. Das heißt, der Mensch bekommt nicht in dem Moment den Geist Gottes, sondern er wird durch den Geist, also durch den Schöpfergeist, wird die Materie, die Erde, der Staub, wird auf einmal lebendig. Es bekommt all das, was der Körper als Organismus, wie er funktioniert in dieser Art und Weise, in der faszinierenden Art und Weise, dann lebendig wird. Dass die Materie, dass der Staub, dass der Boden auf einmal lebt, das macht der Atem, der Lebensatem, Atem Gottes, das macht der Lebensgeist Gottes. Und das macht er an Gläubigen und Ungläubigen grundsätzlich, an allen Geschöpfen, an allen lebenden Wesen. Das ist wichtig, dass wir das Erste begreifen, dass der Mensch wirklich von der Erde ist. Das machen die ersten Verse hier sehr, sehr deutlich. Ich zeige euch nochmal, ich nehme eine andere Farbe, in dem Fall grün. Es beginnt mit dem Hinweis, dass Gott selbst die Erde gemacht hat und auch den Himmel. Und dann schaut mal, und dann ist die Rede davon, dass der ganze Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde gesprossen war. Es ist die Rede, dass das Kraut noch nicht da war und es noch nicht auf der Erde geregnet hat und dass noch den Erdboden noch nicht bebaut hat und das Dunst noch von der Erde aufstieg und auf der ganzen Oberfläche des Erdbodens. Also die ersten Verse machen deutlich, hier geht es um die Erde. Und aus dieser Erde wird der Mensch, aus diesem Erdboden wird der Mensch geschaffen. Also ganz, ganz wichtig, der Mensch ist ein Erdling. Ich schreibe mal vielleicht das Erdling. Und was damit gemeint ist, er ist von dieser Erde, er ist von dieser Schöpfung, er ist irdisch. Und jetzt möchte ich auf etwas weiteres Wichtiges hinweisen, was es bedeutet. Wenn er irdisch ist, dann heißt es, dass er eine lebendige Seele ist. Schaut mal, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Nicht er bekam eine lebendige Seele, sondern er wurde eine lebendige Seele. Da ist eben das Hebräische Nefesh, große Bedeutung hat das dieses Wort. Das Konzept ist viel größer als nur, dass wir etwas Immaterielles in unserem Körper haben, so eine Seele, die den Körper beseelt und dann nach dem Tod in den Körper verlässt. Das ist nicht der Gedanke des hebräischen Wortes Seele, Nefesh, sondern da geht es um das bedürftige Leben. Die Materie ist darauf angewiesen, die ist bedürftig, dass Gott durch seinen Geist, das heißt durch seinen Lebensgeist, durch sein Wirken an diesen Menschen, diese Materie am Leben erhält. Wenn Gott diese Materie, wenn er seinen Geist zurückzieht, was er auch dann tut, dann kehrt der Mensch zum Erdboden zurück, er wird vergänglich. Das ist das Erste, das wir begreifen. Der Mensch ist eine lebendige Seele, das heißt, er ist ein bedürftiges Leben, materielles Leben, das wirklich darauf angewiesen ist, dass Gott es am Leben erhält. Das ist so entscheidend, dass wir das Grundverständnis dafür haben. Ich möchte euch eine weitere Stelle zeigen, die das hier belegt. Paulus greift das im 1. Korintherbrief, in Kapitel 15, da geht es im Kontext um die Auferstehung. Und er spricht auch darüber, und da zoome ich noch mal ein bisschen hinein, und zwar in die Verse 42 und folgende. Also er spricht von der, hier 42 und folgende, er spricht von der Auferstehung, und dann sagt er, Vers 42, so ist die Auferstehung der Toten, ja, da beginnen wir. Und er sagt, es wird gesät in Vergänglichkeit, wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Also diese beiden Dinge stehen gegenüber. Gesät ist das, wenn ein Mensch stirbt, das ist wie ein Same, erklärt Paulus. Das wird gesät und das Ganze ist Vergänglichkeit. Es ist irdisch, es ist Staub und es kehrt zurück zu der Erde. Aber auferweckt, spricht Paulus, sagt in Unvergänglichkeit. Also das, was dann entsteht und was dann aufersteht, das vergeht nicht mehr. Das ist eben unvergänglich. Und ich sage schon mal, das hat was mit Ewigkeit zu tun. Das ist unvergänglich. Und so redet er. Es wird gesät in Unehre, das Erste, also in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Und dann das Erste ist, er sagt, es Schwachheit wird auferweckt in Kraft. Gesät, und jetzt kommt das, jetzt hier gesät, ich mache das, ein natürlicher Leib, und das ist hier das Irdische, das Bios, wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird aber ein geistlicher Leib. Und dass diese beide Leben stehen gegenüber. Auf der einen Seite das natürliche Leben und auf der anderen Seite das geistliche Leben. Paulus redet davon und sagt, wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht auch geschrieben. Und jetzt zitiert er und nimmt uns damit hinein in das, was ich euch vorhin gezeigt habe im ersten Buch Mose, Kapitel 2. Er sagt, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Das ist dieses Nefesh, ja, lebendige Seele. Der letzte Adam, ist hier die Rede von Jesus, zu einem lebendig machenden Geist. Also, zwei Dinge, das sind beide Unterschiede, sehr, sehr wichtig. Das erste und das zweite. Das erste ist lebendige Seele. Nicht, der erste Mensch war nie geistlich lebendig. Der erste Mensch hatte nie geistliches Leben. Somit hatte auch der erste Mensch, auch selbst wenn es keinen Sündenfall noch gab, er hatte nicht ein ewiges Leben gehabt. Selbst wenn Adam sozusagen oder der erste Mensch den Sündenfall nicht begangen wäre und auf der Erde geblieben wäre und der Tod nicht eingesetzt hätte, dann wäre das immer noch nicht ewiges Leben, sondern ewiges Leben hat etwas nicht mit der Zeit zu tun, nicht mit der Andauer, sondern das ewige Leben hat was mit der Qualität zu tun, mit dem Wesen des Lebens. Hier, das ist das, zwei Dinge werden gegenübergestellt, das Natürliche, das Biologische und das Geistliche auf der anderen Seite. Das erklärt Paulus hier und sagt nochmal Vers 46, aber das Geistliche ist nicht zuerst. Also das ist wichtig, der Adam war nicht geistlich, das war er nicht, er war Bios, er war eine lebendige Seele, er war nicht ein lebendiger Geist, sondern das Natürliche. Paulus sagt es, sondern das Natürliche, das war zu Adam. Adam heißt auch Erdling, kann man sagen, ja. Adam ist das Natürliche, Natürliche. Und dann sagt die Schrift hier, danach das Geistliche. Das Geistliche kommt danach. Der erste Mensch, wir wissen, das ist Adam, ist von der Erde. Das heißt, er ist ein Erdling. Ich werde einfach nochmal die Farbe hin. Der ist von der Erde. Er ist irdisch. Das ist der erste Mensch. Aber der zweite Mensch, wir wissen, das ist Christus, er ist vom Himmel. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Und jetzt, dies aber sage ich, Brüder, das Fleisch und Blut, das ist irdisch. Fleisch und Blut, das ist von der Erde, das ist Bios. Ja, das ist Bios. Und die Schrift sagt, dass Fleisch und das Reich Gottes nicht erben können. Das ist sehr, sehr wichtig. Auch die Vergänglichkeit, und jetzt gehe ich einfach einen Schritt weiter, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Also das sind die Dinge, die hier gegenüberstehen. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir das begreifen. Der erste Mensch ist vergänglich. Der erste Mensch ist vor der Erde und er hat ein vergängliches Leben. Der zweite Mensch hat ein nicht vergängliches Leben, ein geistliches Leben. Und diese beiden Dinge müssen wir am Anfang gleich unterscheiden. Ich gehe mit euch einen Schritt weiter und möchte euch kurz etwas Das nächste, etwas Wichtiges zeigen. Wie kommt es dazu, dass der Mensch vergänglich ist? Also, dass die Materie vergeht. Warum vergeht sie? Warum kehrt sie zurück zum Staub zurück? Ein ganz kurzer Blick in Psalm 90. Ein sehr, sehr, sehr herrlicher Psalm, der uns in gewisser Weise mit zurück auch nimmt hier auf die ersten Zeilen. Da in der Bibel nicht ohne Grund ist es ein Psalm von Mose. Und hier werden zwei Dinge gezeigt. Ich möchte das auch wieder ein bisschen zoomen und euch das hier zeigen. Zuerst in den ersten Versen wird uns die Ewigkeit Gottes aufgezeigt, dass Gott von Generation zu Generation ist, dass er die Welt erschaffen hat, all das, was wir in dem ersten Buch Mose, in den ersten Kapiteln lesen. Also Gott ist der ewige Gott. Das ist das Erste. Und dem gegenüber wird aber die Vergänglichkeit des Menschen gezeigt, dass er nämlich zeitlich ist und begrenzt ist. Und da ist die Rede vom Staub, also dass Gott ihn zum Staub zurückkehren lässt. Warum? Denn er ist von der Erde. Er wurde ja aus der Erde gemacht und er ist irdisch und er ist vergänglich. Und das ist die Gegenüberstellung, dass auf der einen Seite ist der ewige Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, auf der anderen Seite ist die Vergänglichkeit des Menschen. Das macht der Psalmist hier wunderbar deutlich. Er zeigt so auf, dass er dahin geht, dass er zwar aufsprost, aber welk, verdorrt. Also wie gesagt, hier ist die Vergänglichkeit des Menschen. Und dann wird uns gezeigt, warum das Ganze ist. Warum vergeht der Mensch? Worin liegt die Vergänglichkeit? Und die wird uns deutlich gemacht. Wir, hier, schaut mal, guckt euch das an. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Also Gott lässt die Materie, also den Menschen, das lebendige Bios wieder zur Erde zurückkehren und sterben und wieder Materie werden. Warum? Das hat was mit dem Zorn und dem Grimm Gottes zu tun. Und woher kommt das? Wieso ist Gott zornig? Und das wird deutlich hier. Unsere Ungerechtigkeiten und unser verborgenes Tun ans Licht wird gebracht. Das heißt, es geht hier um die Sünde des Menschen, der Sündenfall, der stattgefunden hat. Gott sagt, an dem Tag, da du davon isst, wirst du wieder sterben. Also sterblich wirst du, sterbend wirst du sterben, heißt es eigentlich im Hebräischen dort an dieser Stelle. Also der Mensch wird vergänglich, er wird sterblich. Warum? Wegen seiner Schuld, wegen seiner Sünde. Und darum geht es hier auch, dass der Mensch das begreifen muss. Er muss verstehen, dass er vergänglich ist. Und darum sagt der Psalmist, er muss lernen, dass er vergänglich ist. Die Jahre, die er lebt, die sind sehr begrenzt, im Vergleich zu der Ewigkeit Gottes. Sie sind sehr kurz, 70, ja, wenn in Kraft 80. Mühe, redet er. Er sagt, schnell eilt es vorüber, wir fliegen dahin. Also sehr kurzes, sehr vergängliches Leben des Menschen wird uns hier vor Augen gegeben. Und dann, wer erkennt das? Wer begreift, dass der Mensch wegen dem Zorn Gottes sterblich ist? Dass er wegen dem Zorn Gottes vergänglich ist? Wer begreift das? Und darum geht es. Hier, so lehre uns. Lass uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz bekommen. Weises Herz bekommen bedeutet, zu begreifen, dass der erste Mensch irdisch ist, dass er vergänglich ist, dass er unter dem Zorn Gottes steht und dass er sterblich ist. Das ist, was wir hier haben. Lass mich einen Schritt weiter gehen. Das möchte ich euch zeigen am Johannesevangelium. Wie kommt aber dazu, dass der Mensch, der sterblich ist, ein ewiges Leben dann bekommt? Wie bekommt er ein geistliches Leben? Und das wird uns herrlich im Johannesevangelium entfaltet. Und da nehme ich euch auch wirklich nur ganz kurz hinein. Wir beginnen hier wieder mit dem im Anfang. Und somit sind wir wieder bei dem 1. Mose Kapitel 1 bis 2 richtig. Wir werden immer wieder an diesen Anfang geführt, an die Schöpfung von allen Dingen, dass alles durch das ihn geworden ist. Und im Anfang ist wichtig, dass dieses im Anfang nicht am Anfang ist, sondern im Anfang. Das heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort, und das ist jetzt, guck mal, das ist so herrlich, und das Wort war Gott. Das heißt, das Wort, das alles gemacht hatte und durch das alles geschaffen wurde, das ist Gott selbst. Und das, dieses Wort war im Anfang. Und das heißt, nicht am Anfang, das Wort begann nicht erst am Anfang, sondern im Anfang, das hat was mit der Ewigkeit zu tun. Das heißt, dieses Wort ist ewig, es existiert. Und dieses Wort ist, dass alles gemacht worden ist. Und dieses Wort selbst ist dann eben auch, schaut man, in ihm war das Leben. Das ist das Wort. Dieses ewige Leben, das im Anfang war und das alles geschaffen hat, dieses Wort war das Leben. Und was ist dieses Wort? Wir gehen ein bisschen weiter und wir sehen, und das Wort wurde Fleisch. Dieses Wort wird Fleisch, dieses Leben wird Fleisch. Und das, was wir hier haben mit dem Fleisch, das ist Sarx hier. Und dieses Wort ist dann dieses ewige Leben, das kommt und nimmt sich diese natürliche Materie an. Das nimmt sich diesen Leib der Vergänglichkeit an. Um warum? Um es zu überwinden. Das ist das Herrliche, um es zu überwinden. Ewiges Leben zu schenken, um diese Vergänglichkeit zu überwinden. Das wird deutlich in der Nikodemus-Geschichte, wie das passieren kann. Nikodemus kommt zu Jesus und fragt ihn nach seiner Herkunft. Er fragt ihn, wer Jesus ist. Er sagt, wie kannst du diese Zeichen tun, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Also er merkt, da passiert etwas. Und bevor Jesus ihm diese Antwort gibt, weiß er, Nikodemus kann sie nicht verstehen, wird sie nicht verstehen, wenn er etwas Grundsätzliches nicht hat, nämlich dieses neue Leben. Er gibt ihm diese Antwort. Ich nehme da euch ein bisschen hinein. Schaut mal, er nimmt diese an, er sagt ihm Folgendes. Jesus antwortet und spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also du kannst dieses Reich Gottes nicht erkennen. Du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht begreifen, wenn du nicht vom Neuen geboren wirst. Das ist entscheidend. Es braucht ein neues Leben, braucht es, um Anteil an diesem Reich zu haben, um dieses Reich Gottes zu verstehen. Und dann erklärt er ihnen, was das bedeutet, und sagt, Nikodemus natürlich total verwirrt, sagt, wie kann das passieren, wie kann es geschehen? Und dann redet Jesus natürlich vom Geist. Er sagt, es ist etwas, es ist eine geistliche Geburt, es ist keine natürliche Geburt, es ist keine Bio-Geburt, es ist eine geistliche Geburt. Das ist das neue Leben, das Nikodemus braucht. Und Nikodemus versteht es nicht. Jesus erklärt ihm diese Dinge. Und dann sagt er, hier schaut mal, er sagt, wahrlich, ich sage euch, wir reden, was wir wissen, bezeugen, was wir gesehen haben. Unser Zeugnis ist nicht, nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, dass ihr, und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich das Himmlische sage? Also Jesus sagt, es gibt zwei Dinge, die Unterschiede. Es gibt das Irdische und das Himmlische. Und das ist dieses Bios, das ist hier das irdische Leben und das ist hier das geistliche Leben. Und Jesus sagt, man muss eine neue Geburt haben, man muss ein neues Leben bekommen, um an diesen Dingen teilzuhaben, diese Dinge zu sehen und diese Dinge zu verstehen. Im Johannes Kapitel 5 wird uns erklärt, wie das Ganze passiert. Da nehme ich euch nochmal da zum Schluss noch ein bisschen ein. Wie kann das Ganze passieren? In Johannes 5 redet Jesus hier davon und sagt, denn wie der Vater Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Wahnsinns Verse, richtig? Wie der Vater auferweckt und lebendig macht. So macht der Sohn lebendig, welche er will. Also Jesus ist derjenige, der das Leben, dieses neue Leben ihnen gibt. Und wie bekommt man das? Wie kriegt man das? Das erklärt er in den nächsten Versen. Er erklärt ihn und sagt es, und das ist jetzt wirklich etwas Herrliches. Ich zeige euch das hier nochmal. Schaut mal, er sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist eine Bekräftigung. Wahrlich, wahrlich, wer das Wort hört, also wer dieses Evangelium von Jesus Christus, von seinem Erlösungswerk, dass er Mensch geworden ist, dass er die Menschgestalt angenommen hat, dass er die Sünde im Fleisch überwunden hat, dass er gestorben und auferstanden ist und somit den Tod überwunden hat. Wer das glaubt, sagt Jesus, wer das glaubt hier und glaubt, der mich gesandt hat, also dass Jesus das ewige Wort von Gott gekommen, Mensch geworden ist, wer das glaubt, sagt er, hat, schaut mal, er hat ewiges Leben. Das ist das ewige Leben. An das Wort Gottes glauben, dass Jesus vom Vater gekommen ist. Wer das hat, wer das glaubt, hat ewiges Leben. Jesus sagt nicht, bekommt ewiges Leben, sondern er hat ewiges Leben. Und jetzt kommt etwas Wunderbares. Schaut mal, das ist wirklich, das ist sehr, sehr herrlich. Das muss aufleuchten bei euch. Und kommt nicht ins Gericht, sondern ewiges Leben bedeutet, man kommt nicht ins Gericht. Und jetzt schaut mal, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Er hat dieses neue Leben. Er hat dieses ewige Leben. Das ist das Leben in Unvergänglichkeit, von dem Paulus gesprochen hat. Das ist so, so herrlich. Und ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen. Er hat ewiges Leben und ist aus dem Tod. Und das ist alles schon Gegenwart. Das ist nicht Zukunft. Das ist schon jetzt. Das ist so eine herrliche Verheißung, die wir in Jesus Christus hier haben. Von daher diese kurze und kleine Studium, Bibelarbeit an diesen Stellen möchte ich aufzeigen. Das erste Leben, das der Mensch hat, ist als biologische Leben. Er kommt in diese Welt und dieses Leben ist nicht nur irdisch, sondern es ist auch durch den Sündenfall vergänglich geworden. Und der Mensch bekommt aber in Jesus Christus aus Glauben an ihn und an den er gesandt hat, bekommt er ein ewiges Leben durch seinen Geist und so bekommt er Anteil an seinem Leben. Wenn Jesus Christus durch seinen Geist in uns Wohnung nimmt und wir ein geistliches Leben bekommen, dann bekommen wir sein Leben und dieses Leben ist ewig. Und es beginnt jetzt schon, es endet nicht, es ist nicht nur die Qualität des Zeites ist damit verbunden, sondern es ist die Qualität des Wesens damit verbunden. Es ist sein Leben. Überlegt mal, wir haben göttliches Leben in uns und weil Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, haben wir dieses ewige Leben. Wir haben das Leben aus Gott, das haben wir. Und damit, und das ist auch der Grund, wir kommen nicht ins Gericht, wir werden bei ihm sein, wir werden mit ihm sein und das ewig. So, damit ist wirklich nicht alles gesagt und das ist eine der längsten kurz und knapp Antworten, die ich hier habe, aber das ist so komplex und trotzdem so wichtig und ich hoffe, dass diese paar Verse euch da hineingenommen haben und euch ein besseres Verständnis vom ewigen Leben gegeben haben. Macht's gut!